Wunderschöne, guten Morgen. Ihr hört Breakfast at Manu Spiels. Ihr hört Insert Moin, die erste Folge und sozusagen gleichzeitig die 639. Folge. Wir sind nämlich umgezogen und wir haben einen neuen Namen bekommen. Erstmal sage ich guten Morgen, Daniel.
Guten Morgen und gleich das erste Fettnäpfchen, Manu,
was du erwischt hast. Fast hätte ich Micha gesagt, ja. Micha lässt sich entschuldigen, der ist krank, dazu kommen wir gleich. Wir sind Insert Moin seit genau heute. Wer wissen möchte, wie das dazu gekommen ist, sollte sich einfach nochmal den Podcast von gestern anhören. Und wir sagen natürlich jetzt erstmal ein herzliches Hallo an die ganzen neuen Superlevel-Hörer, die uns bis jetzt noch nicht gehört haben. Hallo.
Ja, von mir auch hallo. Und mit Fettnäpfchen meinte ich übrigens gerade, dass Manu Spiels am Anfang, aber das war ja nur so ein halbes Fettnäpfchen.
Ein offensichtlich hingestelltes Fettnäpfchen, um eine galante Überleitung zu treffen. Genau, wer uns noch nicht kennt, wir sind ein Frühstückspodcast, hießen bis jetzt eben Breakfast at Manu Spiels und haben jetzt den tollen Namen Insert Moin von Fabu abgeluchst. Und das Konzept ist eigentlich ganz einfach. Wir podcasten jeden Tag circa 10 bis 15 Minuten, das war zumindest mal der ursprüngliche Plan. Meistens pendelt sich so bei 20 Minuten ein und haben in erster Linie, reden wir über Spiele, also Videospiele, von allen Systemen, alle Konsolen, alle Handhelds, alles, was uns in die Finger kommt. Da sind wir gar nicht so polarisiert auf eine Sache. Nee, fokussiert, oder wie heißt das?
Fokussiert, ja, weil polarisieren...
Wir polarisieren nicht so, nee. Aber wir reden auch hin und wieder mal über Brettspiele. Wir haben ab und zu Leute aus der Branche da, die wir interviewen. Wir haben zum Beispiel neulich die Black Forest Games interviewt zum Gianna Sisters Spiel. Oder wir haben Leute von der GamePro, von der GameStar da, auch von anderen Magazinen, von der Games Welt und Games Markt und wie sie alle heißen. Und dann geht es manchmal über Metathemen, über die Branche. Wir reden über die Gamescom etc. etc. Und haben hin und wieder auch mal Meta-Themen, wenn es zum Beispiel dann um Gewaltdiskussionen geht oder solche Geschichten. Wer sich ein bisschen informieren möchte, was wir bisher gemacht haben, die ganzen alten Folgen, die ganzen 638 alten Folgen sind natürlich auch noch online. Die laden wir jetzt aber nicht alle extra auf Superlevel hoch. Die lassen sich natürlich nach wie vor an der alten Adresse finden. Breakfast.manuspielt.de. Und eben ab heute sind wir exklusiv dann auf Superlevel. Jeden Morgen in dem wunderschönen Player auf der Seite zu finden. Und ihr könnt uns natürlich auch direkt bei iTunes abonnieren. So viel zur Vorstellung des Podcast-Konzepts. Und jetzt zu den Teammitgliedern. Daniel, fang du doch am besten mal an, wer du bist, was du sonst so machst und wie du hierher gekommen bist.
Ui, das ist ja gleich eine umfassende Frage. Wer bin ich? Mein Name ist Daniel. Ich arbeite für Gamesmarkt. Das ist ein Fachmagazin für die Videospielbranche. Also sprich ein Branchenfachblatt, was sich an Leute richtet, die in der Branche arbeiten, also für Publisher, für PR-Agenturen, für Distributoren und ähnliches. Also das heißt, wer jetzt eher so sich für Spieletests und ähnlich interessiert, der sollte natürlich eher zu einem Publikumsmagazin greifen. Wer sich aber eher für in der Branche arbeitet und für Themen, die aus der Branche kommen und in der Branche diskutiert werden, dem kann ich das gerne mal ans Herz legen, sich da mal einen Blick reinzuwerfen. Wie bin ich da überhaupt dazu gekommen? Das ist irgendwie eine ganz absurde Geschichte. Ich bin, wie glaube ich, die meisten Spielejournalisten eher so Quereinsteiger, weil den klassischen Ausbildungs- oder Studienberuf Spielejournalist, den gibt es ja eigentlich gar nicht. Sondern das sind alles ja Leute, die da eher per Zufall meistens dazugekommen sind. Und so war es auch bei mir. Ich war schnell mit meinem Studium durch, hatte dann noch Zeit für ein Praktikum, hatte aber schon mein Pflichtpraktikum erfüllt und habe mir dann gedacht, da kann ich doch jetzt mal was machen, was mich wirklich einfach nur interessiert, was ich jetzt gar nicht unbedingt irgendwie als Berufsfortbildung oder als Pflichtpraktikum brauche. Und habe mich dann bei der GamePro in München beworben für ein halbes Jahr. Das hat dann auch geklappt.
Aber du bist auch Münchner gewesen oder wo warst du?
Nein, ich komme aus Nürnberg.
Mhm. Ja gut, Franke.
Bin ein Franke und dadurch naturpessimistisch, wie der Franke so ist, wie man das immer nachsagt. Und bin auch anfangs sehr reserviert. Aber dann kann ich der beste, treueste Freund werden.
Also wie Hunde eigentlich. Genau, du bist eigentlich der Podcast-Hund.
Der Franke.
Die Podcast-Töle.
Der Hund Deutschlands quasi, ja. Und natürlich bin ich auch Fan des glorreichen ersten FC Nürnberg, wie jeder Franke.
Der Club.
Ja, weil andere Fußballvereine gibt es da ja nicht. Fürth. Deswegen, nee. So, aber das ist jetzt noch was anderes und also vom Thema weg. Und genau, ich bin dann tatsächlich, um deine Frage zu beantworten, nach München gezogen für dieses Praktikum und habe dann mich da wohl offenbar sehr gut angestellt. Das behaupte ich jetzt einfach mal für mich, weil mir wurde dann angeboten, ein Traineeship für ein Jahr direkt im Anschluss zu machen. Und das war irgendwie sehr reizvoll, weil ich da Spaß dran hatte an der Arbeit und auch Spaß an dem Schreiben gefunden habe während dieser Zeit. Und dann habe ich das wirklich für ein Jahr dieses Traineeship in Anspruch genommen, musste dann aber irgendwie da aussteigen, weil ich irgendwie konnte ich das mit meinem Studium dann nicht mehr weiter noch länger rauszögern, sondern irgendwann sagt die Uni dann auch mal, also jetzt sind sie schon 1,5 Jahre hier weg, langsam müssen sie dann doch mal zum Ende kommen. Bin dann als freier Autor weiter da treu geblieben, dem IDG, GameStar Game Pro Konglomerat, und habe nebenher meine Diplomarbeit geschrieben und habe dann im Anschluss einen Job beim Gamesmarkt bekommen und mache das jetzt seit ja, gut einem Jahr für Gamesmarkt. Und genau, wie sind wir eigentlich zu dieser Podcast-Geschichte gekommen? Genau, ich habe mich einfach mal bei dir
Du hast
angebiedert,
dich
also ich einfach.
kackendreist selber eingeladen
Genau,
mit genau dieser
kackendreist.
Formulierung.
Ja, genau.
Und wir kannten uns
Und
sozusagen über drei, vier Ecken durch die ganzen Gäste, die schon im Podcast waren, hatten wir dann auch immer auf Facebook irgendwie gesehen, über zwei Ecken miteinander befreundet und auf Twitter haben wir ein bisschen geredet und dann hast du gesagt, hier, ich bin bei der Gameswelt, ich habe dies und das Thema. Und dann kamst du mit dem
Gamesmarkt.
Abs Gamesmarkt, ich
Du
sage
hast
immer
mich schon
Gameswelt,
zweimal,
Entschuldigung.
dreimal irgendwo mit
Es
Gameswelt
liegt aber auch
verwechselt.
so nah zusammen, Entschuldigung.
Ja, das ist doch ganz inhaltlich und meilenweite Unterschiede. Ja.
Ja, aber die sind ja auch ständig zu Gast hier, die Jungs. Naja,
Ja, das
komme ich immer
stimmt.
durcheinander. Dann hast du gesagt, ich habe hier ein abstruses Thema, das gab es bei dir noch nie im Podcast. Wir könnten noch mal Kultur reinbringen. Und du hast das GTA-Buch mitgebracht.
Stimmt, das war das erste Thema. Das hatte ich nämlich. Und das Witzige war, du hast mir überhaupt nicht geglaubt, dass
Nein,
es das
ich
gibt.
dachte, weil die ganze Mail so, so ironisch geschrieben war, dass du einfach sagst, komm, lass uns über ein GTA-Buch reden, aber ich könnte auch über Call of Duty reden. So hast du es irgendwie geschrieben. Und dann kamst du wirklich mit diesem GTA-Thema. Ja, und seitdem, wir haben uns irgendwie auf Anhieb ganz gut verstanden, fand ich.
Ja, es hat gefunkt, wie
Ja,
man so
und als
schön
ich dich dann
sagt.
in echt auf der Gamescom gesehen habe, war es sowieso um mich geschehen.
Oh, das hast du schön gesagt. Aber ja, und dann irgendwie hat sich das so, kam eins zum anderen und dann ja, haben wir irgendwie dieses, hattest du die Idee, das Team ein bisschen zu erweitern, damit das alles so ein bisschen, ja, es wurde immer mehr Arbeit für dich und für Boris damals noch, der
Genau,
da noch
Grüße
zum
an
Team
Boris
gehört
an der
hat.
Stelle. Der wäre
Ja, ja.
sowieso ausgestiegen, seit wir bei Superlevel sind. Genau.
Okay, willst du das
Und
noch weiter kommentieren oder lässt du das einfach so
nö,
stehen?
das war, ist ja so ein Running Gag gewesen, dass
Ja,
Boris kein
okay.
Superlevel-Fan ist. So, genau, dann stelle ich mich kurz vor und dann lassen wir noch den Micha zu Wort kommen. Ich
Ja.
bin der Manu. Eben hatte meinen Blog Manu spielt dann aufgemacht und habe angefangen zu bloggen, weil ich mich eben auch schon seit ich 11 bin, spiele ich am Amiga und seitdem hat mich dieses Spielen auch nicht mehr losgelassen. Bin im echten Leben aber überhaupt nicht in der Branche. Ich habe eine Agentur für neue Medien, das heißt Internetprojektgeschäft. Wir entwickeln Konzepte für unsere Kunden, machen eben komplette Webseiten, Newsletter-Marketing und solche Geschichten und beraten da unsere Kunden. Und so als Ausgleich habe ich mir eben noch was gesucht, um mich da auch mit dem Schreiben mehr zu beschäftigen, weil mich das sehr gereizt hat und habe dann eben angefangen zu bloggen. Und das lag dann sehr nahe, weil ich einfach sehr spieleaffin bin, dann auch über Spiele zu schreiben und zu bloggen. Und bin dann auch ziemlich schnell angesprochen worden von zwei, drei kleineren Magazinen, die jetzt dann gesagt haben, hier, wir haben ein paar Testmuster und wir bräuchten noch irgendwie gute Schreiber, uns gefällt, wie du schreibst, hast du nicht Lust, Spiele für uns zu testen? Und so hat sich das dann so ergeben und dann bin ich quasi von einem kleinen Magazin zum nächsten gehüpft und bin dann schlussendlich bei Polynö gelandet, was dann auch so ein bisschen mich mit Stolz erfüllt hatte, weil ich es ein sehr schönes Blog damals fand, wo sehr viele aktive und großartige Blogger zusammen einen Blog Konglomerat gegründet hatten. Da war ich dann sehr lange aktiv und dort hat mich dann die Podcast-Lust gepackt, weil wir dann eben gemerkt haben, eigentlich fehlt uns noch ein Podcast und dann habe ich das Projekt ins Leben gerufen. War dann aber sehr schwierig, wenn man immer nur irgendwie versucht, abends dann 2, 3 Stunden freizuschaufeln, um dann den längeren Podcast zu machen. Und habe dann auf Twitter eigentlich mehr oder weniger als Gag mal gesagt, Hat nicht jemand Lust, irgendwie ein kleines Podcast-Projekt nur immer nur so 10 Minuten mal auszuprobieren, mal schauen, wie lange wir das durchhalten, wenn wir täglich podcasten? Und der Boris hatte sich auf Twitter damals, der Neonacho, eben auch schon klar rauskristallisiert, weil er wahnsinnig viel spielt und wahnsinnig viele unterschiedliche Spiele auch gespielt hat. Also er hat dann meistens nicht so die Geduld gehabt, alle durchzuspielen, aber hat sich sehr viel ausgeliehen und besorgt. Und dann haben wir das einfach mal gemacht und als Experiment. Ja, und haben wirklich mal gedacht, wir probieren das jetzt, wie lange wir das durchhalten, jeden Tag 10 Minuten zu podcasten. Und dann war schnell der Reiz dann da, okay, die 100 schaffen wir. Also erstmal war es so, okay, wir schaffen das einen Monat. Dann war klar, wir schaffen 50 Folgen, dann war die 100 irgendwie im Ziel, dann war die 250 im Ziel. Das war dann auch gleichzeitig die Motivation, da immer weiterzumachen. Und das Feedback war einfach auch toll. Also es haben immer mehr Leute zugehört und hat dann auch so Kreise gezogen. Ich glaube auch durch das tägliche Format.
Ja. Apropos Feedback, darf ich das an der Stelle gleich mal reingrätschen? Genau, also ich glaube, dass das galt für Manu Spiels und das gilt auch in besonderem Maße noch viel mehr für Insert Moin. Bitte bombardiert uns mit positiven, negativen Kommentaren. Das kann man, glaube ich, gar nicht oft genug wiederholen. Das auch gerne mal irgendwie so, ah, die Folge heute war aber doof, die war langweilig aus dem und dem Grund, weil wir versuchen ja auch ständig uns permanent zu verbessern und da muss jetzt keine Angst haben, dass wir uns dann irgendwie übel nehmen oder dass wir dann irgendwie beleidigt sind, wenn da irgendwie mal Kritik kommt, sondern im Gegenteil, also bitte immer gerne irgendwie Mails schreiben, kommentieren, über Twitter sich irgendwie melden, irgendwo, wo wir das lesen bzw. hören können, nehmen wir immer gerne mit und also sowohl positives wie negatives Feedback.
Ganz genau. Ja, und eben seit einiger Zeit blogge ich jetzt dann eben auch auf Superlevel mit Daniel und Arne zusammen. Haben wir versucht, also ein bisschen mehr, den anderen Daniel, genau, haben wir versucht, ein bisschen die abseits der Indie-Spiele auch ein bisschen mehr Fokus da reinzubringen. Und deswegen hat sich das jetzt ganz gut ergeben, mit dem Podcast diese Sachen zu bündeln, zusammen mit dem Superlevel Relaunch, worüber ich mich jetzt sehr freue. Gut, ja. So viel zu mir. Dann lassen wir doch noch den Micha zu Wort kommen. Der ist leider krank geworden jetzt heute Morgen. Liegt erkältet im Bett. Gute Besserung an dieser Stelle. Die beste. Und Micha hat uns eine Audiobotschaft sogar, wie bei den Oscars, zukommen lassen.
Wir haben ihn gebeten. Genau, das war so, der hat ja leider keine Zeit, den Preis persönlich entgegenzunehmen, aber genau. Eine Grußbotschaft. Also man möge sich an dieser Stelle eine große Leinwand über der Bühne vorstellen und dann am Ende bitte Standing Ovations und dann wischt sich noch einer so eine Träne aus dem Auge.
Genau. Weil, ich probiere es jetzt mal hier rein zu spielen. Achtung.
Ja, okay, dann bin ich ja jetzt dran. Ich bin Filmstudent. Ich bin jetzt dabei, meinen Abschlussfilm vorzubereiten. Das wird wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr passieren. Und eigentlich habe ich habe vorher hauptsächlich im Medienbereich gearbeitet. Das tue ich momentan immer noch als Freelancer. Ich mache zum Beispiel ab und zu einen kleinen Beitrag für die Pixelmacher oder für ZDF Kultur allgemein. FDW ist da auch dabei und habe mich da so durch diesen Bereich auch durchgekämpft sozusagen. Medienbereiche sind ja Haifischbecken und man schwimmt da so an den großen, dicken Fischen vorbei. Und da bin ich schon seit einigen Jahren, ich glaube schon seit 8 oder 7 Jahren bin ich da irgendwie drin und habe mich von einem Job zum nächsten gehangelt. Hauptsächlich aber dieses Filmding und da sind halt auch viele kleinere Kurzfilmprojekte und so dabei. Eigentlich interessieren mich Spiele aber auch sehr und deswegen habe ich als Hobbyprojekt die Kollisionsabfrage ins Leben gerufen. Das ist ein kleiner Spieleblog, auf dem irgendwann auch ein Videopodcast erschienen ist namens Mehrspieler und der hat mich dann auch unter anderem auch dazu gebracht, dann hier und da an anderen Spieleprojekten mitzuwirken, weil der ganz guten Eindruck hinterlassen hat und der wird immer noch fortgeführt, ab und zu. Je nachdem, wann wir Zeit haben, kommt immer auch mal wieder eine neue Folge raus. Und was ist noch interessant? Achso, ich habe nebenher noch eine kleine Horrorseite, Survival-Horrorseite. Damit habe ich eigentlich vor Kollisionsabfrage angefangen, vor ewigen Zeiten, das ist 8 Jahre her oder so. Und aber aufgrund von Zeit ist diese dann irgendwann nochmal eingeschlafen. Aber ich habe mir jetzt mal die Zeit genommen, um die wieder zu renovieren. Und ja, eigentlich habe ich ja mit dem Spiele Dings so beruflich gar nichts zu tun, sondern es ist eigentlich tatsächlich ein Hobbyprojekt und das einzige berufliche, was ich da so mache, ist echt so das, was bei ZDF Kultur jetzt momentan so gelaufen ist und hab da jetzt nicht so denselben Hintergrund wie ihr.
So, das war Michas Vorstellung. Ihr werdet noch deutlich mehr von ihm hören und eben als erwähnt, Kollisionsabfrage, und wir haben uns auch über Twitter und Facebook und die ganzen Social-Media-Kanäle kennengelernt, und mit Micha habe ich schon einige Artikel auch zusammengeschrieben und war auch eine sehr starke Grundsympathie von Anfang an, und ja, das finde ich dann immer schön. Also Daniel, du hast es auch, wir haben auch schon mal drüber geredet, wenn man Leute nur über Twitter und so kennenlernt und man trotzdem auch schon merkt, die sind einem sympathisch, und dann trifft man sich, wir haben uns auf der Gamescom ja dann auf dem großen Familienfest der Branche dann auch alle kennengelernt schlussendlich, ist dann immer total witzig, wenn man sich dann wirklich sieht. Das fühlt sich so gar nicht fremd an, gell?
Das stimmt, ja. Also ich hatte auch dieses, wir haben uns auch irgendwie, was war denn das genau? Es war irgendeine Pressekonferenz und du bist zu spät gekommen und es war alles sehr chaotisch und es ging nur die ganze Zeit über schnell irgendwie SMS und Twitter, und ja, ich sitze hier vorne bei dem blauen Monitor und was weiß ich was, und das hat dann so gerade so geklappt, dass wir es dann doch geschafft haben, da zusammen zu sitzen, und irgendwie hatte man aber nicht das Gefühl, okay, das ist jetzt jemand, der ist jetzt fremd, so, sondern man wusste schon, man kannte sich ja schon irgendwie so ein bisschen. Hm. Und obwohl das dann alles so chaotisch lief, bis wir uns da zusammengefunden hatten, war das dann trotzdem sofort ein sehr nettes Zusammentreffen.
Genau. Kann ich nur bestätigen. Ja, und zum Ablauf, also wir werden jetzt nicht jeden Tag zu dritt podcasten, sondern jeder von uns hat dann auch eigene Folgen. Wir werden auch öfter dann eben nur zu zweit sein oder dann nur einer von uns mit Gästen.
Genau, also ich glaube,
das machen wir recht flexibel. Das ist
auch mal so bei uns so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir schon immer versuchen, Gäste einzuladen, die irgendwie interessant sind, die eine interessante Geschichte zu erzählen haben, sei es beruflich oder sonst irgendwie, und die dann gleich uns zu krallen und mit denen dann noch, wenn es geht und sich so ergibt, über ein aktuelles Spiel zu reden. Also
genau, und natürlich schaffen wir es ja auch nicht, alle Spiele immer alle gespielt zu haben. Von daher ist es natürlich ganz oft auch so, dass wir über ein Spiel reden wollen und dann halt den Gast dahingehend interviewen, wie er das Spiel findet, und selber dann eben in die Rolle des Fragestellers schlüpfen. So viel zum Konzept und zur Vorstellung. Jetzt wäre eigentlich die Folge auch aus. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir jetzt quasi direkt eine richtige Folge anhängen und über ein aktuelles Spiel reden. Was hältst du davon?
Das ist eine sehr gute Idee.
Völlig unabgesprochen.
Bin ich auf jeden Fall für zu haben. Ich bin jetzt sehr gespannt, welches Spiel du vorschlägst.
Ich blätter mal hier durch meinen Pile of Shame. Wie wäre es denn mit Assassin's Creed 3? Das haben wir nämlich noch gar nicht gehabt.
Das trifft sich sehr gut, weil da haben wir am Ende noch ein tolles Gewinnspiel, wo man Sachen mit Assassin's Creed 3 gewinnen kann.
Nein, Daniel, erzähl.
Ja, nee, Assassin's Creed 3, finde ich, ist für mich eins der tollsten Spiele dieses Jahres. Finde ich total interessant, dass ich das sagen kann, weil gerade bei Assassin's Creed ist jetzt schon auch so immer Jahrestakt, und letztes Jahr war dann irgendwie das Revelations und dann immer nur 12 Monate zwischendrin, und man hat irgendwie das Gefühl, oder beziehungsweise man erwartet, dass sich die Serie abnutzt, und ich kann bisher bei Assassin's Creed für mich persönlich sagen, ist es noch nie der Fall gewesen. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, diese 12 Monate sind so genau der richtige Abstand, bis ich wieder Lust habe auf ein Assassin's Creed, und dann kommt Ubisoft auch jedes Mal und, wie man so schön im Englischen sagt, und delivered auch wirklich. Also ich habe dann immer das Gefühl, ja, da ist dann irgendwie was drin, ist wieder eine tolle neue Landschaft, eine tolle neue Stadt oder so ein neues Setting und auch wieder spannende neue Charaktere, und da ist dann wirklich wieder alles drin, dass ich mir sage, ja, das ist jetzt nicht nur irgendwie ein kurzes kleines Update, was sie auch hätten nachliefern können, sondern ich habe tatsächlich jedes Mal wieder das Gefühl, das ist ein vollwertiges Spiel.
Ja, also das kann man der Spielserie wirklich nicht vorwerfen, dass sie zu wenig Inhalt bietet pro Spieleversion. Auch die Revelations und die, wie hieß der andere Teil noch, Brotherhood, waren für sich gesehen auch ihren Vollpreis absolut wert, finde ich zumindest immer. Es kam jedes Mal was Neues dazu. Es war halt einfach so diese Ezio-Trilogie, Triologie, wo man dann das Gefühl hatte, jetzt ist eigentlich auch mal gut. Es wäre eigentlich mal Zeit, dass da jetzt wirklich was Neues passiert, dass man in eine andere Epoche springt, und deswegen ja auch die 3 jetzt am Titel selber, weil so allzu viel am Spielprinzip hat sich ja nicht getan.
Nee, also es wurde behutsam an manchen Stellen so ein bisschen aktualisiert und angepasst. Ich weiß es nicht, vielleicht stelle ich mir das auch nur vor, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Bewegungen sind alle noch ein Tick flüssiger geworden. Also das, wenn er so durch die Äste springt
Unbedingt.
Oder
Aber das ist so ein bisschen wie bei FIFA. Ich habe es auch im Podcast schon mal gesagt, Assassin's Creed ist mein FIFA, weil ich mich für Fußball so gar nicht interessiere. Jedes Jahr das Assassin's Creed, ich frage mich trotzdem jedes Jahr, warum spiele ich es eigentlich? Es ist ja eigentlich genau das gleiche wie im Vorjahr, aber es sind halt bessere Animationen dabei, so ein bisschen, es sind ein paar neue Features dabei und trotzdem spielt man es jedes Jahr wieder gleich gerne. Und ich finde auch, das ist besser geworden.
Einen komischen Vergleich, weil gerade bei FIFA ist ja immer das Problem, dass man sagt, zwei, drei neue Bewegungen und sonst ist aber eigentlich nicht viel drin, außer eben die neuen Mannschaften mit neuen Trikots.
Ja, aber deswegen wird es ja trotzdem verkauft und gespielt ohne
Ende. Ja gut, klar, weil es eben FIFA ist.
Aber ja, und anstatt neuen Trikots gibt es jetzt halt hier einen neuen Hauptcharakter. Aber ja, das Grundspiel aber halt, ist ja gleich.
Weiß ich nicht, wie viele 25 Stunden Kampagnenmissionen und zwei neue Städte plus das ganze, wie heißt das, The Frontier im Hintergrund zum Entdecken. Und also da ist dann schon irgendwie mehr drin. Das muss ja alles neu gemacht werden, weil bei FIFA, wenn du halt einmal so ein Stadion entworfen hast, dann kannst du das auch jedes Jahr wieder übers Neue übernehmen.
Ja. Gut, aber eben, zu Assassin's Creed 3, was mich auf jeden Fall angesprochen hat, weil ich sehr Amerika- und England-affin bin und auch schon immer gewesen bin, war einfach das ganze Setting. Also diese amerikanische Revolution, in dem das jetzt eingebettet ist, spricht mich total an. Ich mag diese ganze Atmosphäre dort, gefällt mir auch besser, finde ich jetzt, als das alte Setting. Also mich spricht es total an. Ich erwähne es nur deswegen, weil im Vorfeld, als man die ersten Trailer, es war ja immer ein großes Geheimnis, in welcher Epoche wird Assassin's Creed 3 spielen, wird es die französische Revolution oder wo werden wir landen, ist natürlich erstmal so die Enttäuschung gefühlt da gewesen. Oh, typisch, jetzt machen sie wieder so ein großes Spiel und es wird halt irgendwie patriotisch und deswegen spielt es zur Zeit der amerikanischen Revolution. Wie war für dich diese Wahl des Settings?
Als ich damals, als noch nicht klar war, wo es hinführt, die Reihe, dachte ich, es gab damals so ein, ich weiß nicht, es gab, glaube ich, ein Webcomic oder irgendwie, was gab es da zu Assassin's Creed? Und ich war mir dann ziemlich sicher, okay, das spielt hier russische Revolution.
Das hast du, glaube ich, im Podcast sogar gesagt, ja.
Kann sein, ja. Ich dachte mir, das passte auch so perfekt. So dieses Bolschewisten kämpfen gegen Republikaner und Rechte gegen linke Kräfte und das passte alles so gut zusammen als Hintergrund für ein Assassin's Creed-Spiel, weil man eben sagen kann, ja, okay, die, weiß ich nicht, die Zahntreuen sind dann eben die Assassinen und die kämpfen gegen die Bolschewisten, weil die Macht übernehmen wollen oder irgendwie sowas hätte ich mir da schon zusammenreimen können und war dann doch etwas überrascht, als dann dieses neue Setting kam. Habe mir dann aber gedacht, warum nicht? Weil diese ersten Trailer, oder zumindest die ersten Trailer, die ich dann mitbekommen habe, ich weiß nicht, ob es dann wirklich die waren, erinnerten mich sehr an der letzte Mohikaner. So. Mhm. Und das mochte ich total gern, so dieses, der letzte Indianer, der da noch draußen einsam kämpft und eigentlich nur was Gutes will, aber irgendwie so zwischen die Fronten gerät und der dann auch so dieses indianische Weltbild mag ich irgendwie sehr gern. So dieses mit dem, die Natur ist eigentlich da, um den Menschen zu dienen, aber trotzdem muss man ihr Respekt erweisen. Und es gibt ja auch bei der letzten Mohikaner so eine Szene, wo er dann sich bei dem, was ist es, ein Elch oder ein Reh oder sowas, was er dann irgendwie tötet, sich bei dem vorher entschuldigt quasi dafür, dass er es jetzt töten muss, aber halt so dieses ganze Weltbild. Und das habe ich das Gefühl, das ist auch bei Assassin's Creed gerade am Anfang, wenn man diesen jungen Connor noch spielt, schon sehr tief verankert.
Das hat mich auch direkt angesprochen und da habe ich auch das Gefühl gehabt, okay, die letzten drei Assassin's Creed-Spiele waren ja wirklich, man hat es eingelegt und wusste sofort, okay, ich bin jetzt halt dann in Rom oder ich bin halt in Venedig oder in Istanbul, also Konstantinopel, aber im Prinzip war es immer das gleiche Spiel, die Städte sahen halt unterschiedlich aus, wobei Konstantinopel auch schon sehr anders wirkte, aber es waren trotzdem alles Metropolen und Großstädte. Und dann kam ja diese Trailer und dieser Connor hüpft von Ast zu Ast und durch die Prärie quasi, durch die Landschaft, durch die Wälder und auch die Städte damals, muss man sich ja mal überlegen. Ich meine, Boston war halt einfach ein kleines Dorf, so gesehen, ja, für europäische Verhältnisse. Wo sind da die großen Türme, wo sind da die großen Häuser, durch die man sich langhangelt? Also das fand ich sehr reizvoll zu gucken, wie kriegt Ubisoft das hin, dieses Kletter-, dieses Parcours-Prinzip, das Urkonzept dieses Spiels auf diese Landschaft zu übertragen. Und habe mich da auch sehr drauf gefreut. Und dann war erstmal die Überraschung da, dass man ja, wenn man das Spiel anfängt, überhaupt gar nicht Connor spielt, sondern man spielt erstmal Haytham Kenway. Und man muss einige Stunden damit verbringen, mit Haytham Kenway zu spielen, bevor man überhaupt erstmal von Connor erfährt. Das fand ich ein bisschen fragwürdig, weil sehr falsche Erwartungen geweckt werden an den Spieler. Ja, Connor ist auf der Packung, Connor ist auf jedem Trailer und man kann locker 5 bis 6 Stunden damit verbringen, bis man diesen Connor überhaupt zum ersten Mal sieht.
Das stimmt. Ich mag das aber ganz gern, weil wir leben irgendwie in so einer Zeit, wo man schon vor Release sehr, sehr viel über Spiele weiß, weil es halt wirklich so ein mediales Dauerfeuer gibt mit Trailern und Vorberichterstattungen. Und dann kommt kurz vor Release kommt dann nochmal die 10-seitige, jetzt ausführlich angespielt Story in irgendeinem Spielemagazin oder so. Das heißt, man weiß schon immer sehr, sehr viel über Spiele. Und deswegen, ich persönlich, ich kann verstehen, dass man das irgendwie vielleicht nicht mag, aber ich persönlich mag das dann immer ganz sehr gerne, wenn ich ein Spiel einlege und dann erstmal überrascht werde. Also und wirklich dann sage, wow, das ist ja krass, die haben es wirklich geschafft, diese Auftaktsequenz. Wir versuchen das jetzt irgendwie ein bisschen
Wir bleiben auf jeden
spoiler-free.
Fall spoilerfrei, ja.
Ja, spoilerfrei zu umschiffen. Die ist wirklich, habe ich jetzt für mich das Gefühl
Hammer.
gehabt, cool, dass sie das geschafft haben, das geheim zu halten, weil das davon wusste ich wirklich gar nichts. Und das hat mich dann total überrascht, dass man da noch so viel Potenzial dann am Anfang drin hatte. Und ich weiß nicht, diese Anfangssequenz, also man, ich glaube, so viel können wir verraten, man kommt am Anfang dann mit Haytham fährt dann in die USA und
Genau,
man ist dann
also
auf einem
man ist am
Schiff.
Anfang in England und setzt dann über, genau.
Genau, man ist auf einem Schiff und dann segelt man da, kann auf dem Schiff noch irgendwie was machen und dann kommt oben aus dem Ausguck die Ansage, Land in Sicht. Und man guckt draußen, sieht aber noch nichts. Und dann sagt einem der Kapitän, ja, da musst du mal oben in die Takelage klettern und dann siehst du das schon, das Land. Dann macht man das und dann finde ich, boah, so ein Gänsehautmoment, weil dann kommt die Kamera so von vorne und dreht dann sich so langsam, also Haytham guckt dann so nach vorne und man sieht ihm aber erst ins Gesicht und dann dreht die Kamera sich so langsam um ihn herum und er steht so oben an diesem Mast, hält sich so an der Seite fest, so ein bisschen wie Jack Sparrow, guckt so nach vorne und dann setzt ihn auf einmal irgendwelche Trompetenbläser oder was ein und dann kommt Assassin's Creed 3
Ja, das war
eingeblendet und
geil.
das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, wow, deswegen
Genau,
spiele,
das
weil
war
das
genau so ein
sind.
Moment, wo man denkt, genau das erwarte ich von dieser Serie und diese Wow-Momente, ja.
Ja,
Ging mir
das hat
genauso.
mir sehr
Und
gut gefallen und
es ging
deswegen
dann auch noch ein
war.
paar, es ging ja auch so weiter dann noch. Also es sind noch ein paar sehr schöne Missionen auch mit dem Haytham. Und auch so diese Erklärung, warum man dann Connor spielt, ist wirklich perfekt. Die ist richtig gut. Da brauchen wir jetzt auch nichts zu sagen. Kriegt man dann schon mit, aber die ist wirklich gut gelungen. Und was ich auch sehr schön finde, ist dann einfach diese. Einerseits finde ich es sehr schön, wenn man spielt ja dann den jungen Connor. Man hat aber dann trotzdem wieder das Gefühl, man spielt jetzt wieder Tutorial. Weil man dann wieder irgendwie, man wird wieder losgeschickt und dann wird einem wieder erklärt, wie geht denn das eigentlich mit dem Jagen und wie kann ich denn hier Fallen aufstellen und was mache ich mit dem Fell und so. Dann ist man schon irgendwie mitten im Spiel so gefühlt, ja. Man hat irgendwie schon 3, 4 Stunden, also ich habe jetzt irgendwie 2,5 mit dem Haytham verbracht. Man kann da aber locker auch irgendwie noch Nebenmissionen und alles machen. Und dann
Irgendjemand auf
kommen noch
Twitter
mal
hat sogar dir geschrieben, er
8 Stunden,
hätte da
Stunden,
irgendwie
ja.
8 Stunden gebraucht, was sogar mir extrem lang vorkam. Und ich habe
Ja.
wirklich jeden Furz noch gemacht, den man da machen konnte als Haytham.
Naja, aber
Und
man kann ja immer noch neben den ganzen Fürzen noch mehr machen. Also man kann ja auch irgendwie Blätter, die durch
noch mehr
Boston fliegen und so.
Mini-Fürze, ja.
Und so nach 5, 6 Stunden geht das Spiel ja dann, also nach meiner Spielzeit jetzt, nach 5, 6 Stunden geht das Spiel ja dann erstmal so richtig los, wenn man dann mit Connor auch irgendwie sich frei bewegen kann. Das fand ich dann schon ein bisschen krass. Das hat mich so an Final Fantasy X2 erinnert.
Es
Ja,
dauert
nicht
schon sehr
X2,
lange, bis man dann
13-2.
mal in
Ja.
diese freie Welt entlassen wird. Das stimmt schon. Und gerade für so Serienveteranen, wenn ich mich mit so bezeichnen darf, weil ich habe wirklich jetzt jeden Teil sehr ausführlich gespielt,
Da sollte es eine Option geben, die zu skippen, irgendwie, die
man
Sachen.
fühlt sich am Anfang tatsächlich ein bisschen gegängelt, weil man erwartet eben Open World, man erwartet, dass man viel tun darf. Und ich habe es dann teilweise tatsächlich gehabt, dass ich irgendwo eine Feder schon oben gesehen habe. Dann habe ich versucht, okay, wie komme ich da hin? Und dann stand ich auf einmal vor dieser komischen Erinnerungselektrowand, wo man da nicht durchkommt. Und dann sagt er dir, wenn du da durchgehst, Achtung, wird dann desynchronisiert und es bricht dann hier ab, weil dieser Teil ist noch nicht verfügbar in deiner Erinnerungssequenz. Und das nervt einen tatsächlich ein bisschen, weil man kriegt schon was gezeigt. So dieses, da hinten ist was ganz Cooles, da kannst du dann irgendwann später mal hin, aber jetzt darfst du es noch nicht. Und das ist tatsächlich wie soll ich sagen, es hat mich ein bisschen geärgert, dass man da so ein bisschen gegängelt wurde.
Ja, ansonsten finde ich es aber
Aber
sehr schön. Es ist wieder sehr, sehr groß geworden. Natürlich kann man die Story-Mission auch abklappern, was ich dann meistens erstmal mache. Man kann sich aber wirklich auch in dieser Welt verlieren. Also die diese Prärie dazu durchforsten, fühlt sich schon komplett anders an als in den bisherigen Teilen. Mich hat sogar jetzt ein bisschen an Far Cry 3 erinnert, weil man einfach auch diese große Landschaft dann frei hat und man kann wirklich überall über die Bäume hochklettern, irgendwelche Federn, wie du es gerade gesagt hast, einsammeln. Man kann alle möglichen Tiere jagen, Pfeil und Bogen gibt es natürlich auch. Fühlt sich schon sehr cool an, da rumzupirschen.
Jetzt würde mich mal deine Meinung zu den Seeschlachten interessieren, weil das ist
da
ja
bin
auch
ich
eine
noch nicht.
Neuerung.
Da bin ich noch
Ach,
nicht.
Da bist du noch gar nicht.
Nee, ich bin jetzt bei Kapitel 5 oder 6. Müssten jetzt, glaube ich, demnächst mal kommen. Ja. Da warte ich auch schon
stimmt,
gespannt
das
drauf.
Das dauert sehr lange, bis die kommen.
Also, die habe ich nur auf der Gamescom angespielt, ja.
Ich finde die eigentlich ganz nett und auch vergleichsweise anspruchsvoll, weil auf der Gamescom habe ich die auch gespielt und ich weiß nicht warum, aber das war da offenbar so ein. Ja, so eine Demo-Version, die sich fast von alleine gespielt hat. Da musste man eigentlich fast nicht viel machen. Da es war wie so ein Rail-Shooter, wo man halt ein Schiff und das Schiff steuerte sich wie so ein Auto. Man ist da ein bisschen übers Wasser gefahren, hat ein bisschen rumgeschossen so. Und da dachte ich mir, na, also wenn das jetzt die tolle neue Änderung sein soll. Und als ich es dann aber selber zu Hause gespielt habe, habe ich festgestellt, oh, die sind aber viel anspruchsvoller und man muss auch wirklich ein bisschen. Ist jetzt keine richtige Segelsimulation, das wäre jetzt natürlich ein bisschen hochgegriffen, aber es ist schon gar nicht so leicht. Man muss dann schon ein bisschen aufpassen, dass man mit dem Wellengang das ein bisschen in Einklang bringt, dass man in die richtige Richtung segelt und nicht direkt in den Wind rein. Und dass man dann auch so schießt, dass man nicht im Wellental schießt, weil dann geht der ganze Schuss, also die ganze Breitseite verschwindet einfach im Wasser, weil man halt genau unten ist in dem Moment. So, man muss dann schon aufpassen, dass man das richtig timet. Also das ist schon gar nicht so leicht. Und mir machen die schon auch Spaß. Also ich habe aber jetzt auch schon vielen gehört, die gesagt haben, pff, völlig aufgesetzt, braucht kein Mensch.
Also ging es mir letztes Jahr bei den Tower-Defense-Geschichten. Bei Brotherhood
ja,
und so.
Ich auch nicht gemacht.
Nee, nicht Brotherhood, Revelations.
Revelations war
das. Da gab es diese Tower-Defense-Geschichten und die waren mir aber zu passiv. Also Tower-Defense spiele ich auf dem iPhone, wenn ich im Bus bin, gerne. Aber nicht, wenn ich mit Gamepad auf dem Sofa sitze. Da musste man eine machen und dann habe ich die restlichen auch ignoriert. Ich glaube, bei den Seefahrtschlachten ist es ähnlich, oder? Man muss eine Sequenz wahrscheinlich schaffen und danach ist der Rest optional.
Genau, es ist, also die erste ist im Prinzip so eine Art Tutorial, da kriegst du alles beigebracht, die musst du dann machen und dann öffnet sich quasi der Teil, die Seekarte und dann hast du in entweder den Städten oder in deinem Homestead hast du dann so einen Hafenmeister, zu dem kannst du einfach hingehen und für den dann weitere Missionen machen und dann gibt es auch noch so Schatzsuchmissionen, wo du was sammeln musst und dann gibst du das einem Seemann und der erklärt dir dann, ja, wenn du mir nochmal 5 bringst, dann gebe ich dir den nächsten Teil der Schatzkarte und dann, also da ist schon sehr, sehr viel drin, aber man muss das alles nicht machen, das ist schon der Vorteil und das finde ich auch für Open-World-Spiele immer ganz gut, wenn man nicht gezwungen wird, da was dazu zu machen, sondern wenn man das ausmachen kann, weil es einem Spaß macht.
Genau, aber trotzdem so alles insgesamt, also mir macht es schon sehr viel Spaß zu spielen, weil ich die Serie wirklich mag und ich mag auch die Sprecher, die ganze Atmosphäre. Aber ich glaube nicht, dass es in meiner Jahresendliste mit den, was ich sage jetzt mal, mit den 10 besten Spielen, glaube ich nicht, dass es da noch Platz finden wird. Es ist einfach ein sehr, sehr guter Titel, aber es ist jetzt nicht so, dass mich es irgendwie völlig vom Hocker haut und ich sage, darauf habe ich jetzt schon immer gewartet. Sondern es ist einfach ein sehr, sehr gutes Assassin's Creed, was ich sehr gerne spiele, aber ich glaube nicht, dass es so ganz oben in meinen Top-Listen landen würde.
Ja, okay. Ja, also akzeptiere ich durchaus die Meinung. Bei mir liegt es eben dran, ich bin von Anfang an großer Fan der Serie und mich packt das auch jedes Mal. Und es ist irgendwie auch so ein bisschen meine Art von Spiel, was auch daran liegt, ich habe es da mit Micha schon mal bei Hitman drüber gehabt, dieses sich ein Spiel schön spielen. Und ich mache das gerade bei Assassin's Creed, mache ich das, dass ich schon versuche, sehr, sehr viel schleichend und ohne Gewalt zu lösen und versuche dann eben nicht gegen 6, 7, 8, 9 Gegner dann alle abzumetzeln, sondern ich versuche eben wegzurennen, um mich zu verstecken. Und,
aber das ist ein guter Stichwort für meine Hauptkritik eigentlich am Spiel. Es macht sehr viel richtig, aber genau diese Schleichsequenzen, da gibt es am Anfang zum Beispiel eine, wo man durch so ein Fort durch muss und du darfst keinen ermorden und du darfst nicht gesehen werden. Also so eine richtige Stealth-Mission. Und ich habe das Gamepad, also ich bin wirklich sehr selten davor, irgendwie Gamepads an die Wand zu schmeißen. Ja, ich bin ein sehr ausgeglichener Spieler und kann mich dann da auch verbeißen in sowas und dann wirklich konsequent dranbleiben, ohne mich jetzt irgendwie maßlos aufzuregen. Und ich finde selbst die Uncharted-Steuerung ohne Probleme, wo ja viele jammern. Aber da bin ich echt fast wahnsinnig geworden, weil dieses Stealth-Ding funktioniert bei Assassin's Creed nicht so wirklich richtig gut, meiner Meinung nach. Und dafür, dass man einen Assassinen spielt, ist es ziemlich hakelig, unerkannt zu bleiben und nicht in den Kampf zu verwickelt zu werden, finde ich.
Ja, stimmt schon. Also manchmal habe ich auch irgendwie das Gefühl, da ist das Spiel inkonsequent oder, also da komme ich dann auch gleich zu meinem nächsten Kritikpunkt, da erinnere mich dann nochmal dran. Was du sagst, das stimmt, weil man hat manchmal auch, oder das ist bei mir, ich habe so das Gefühl, ich stehe dann irgendwo, bin meiner Meinung nach in perfekter Deckung und auf einmal sehe ich irgendwo am Rand so ein orangenes, ein rotes Dreieck, was sich auffüllt und dann hat mich irgendjemand entdeckt und ich sehe den überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, wo der sein soll und ich habe dann manchmal, kann ich mich dann gegen den Eindruck nicht verwehren, dass der jetzt hinter irgendeiner Mauer war und mich eigentlich gar nicht hätte sehen können und dass das Spiel aber einfach nicht erkannt hat, dass der hinter einer Mauer steht oder so und da jetzt irgendwie eine direkte Sichtlinie hergestellt hat oder vermutet hat und das führt mich jetzt zu diesem Punkt, den ich gerade schon angesprochen habe. Ich habe irgendwie öfter das Gefühl, ja, so ein 2-3 Monate, um die ein paar Unsauberheiten auszubessern, wären vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen. Also ich habe öfter irgendwelche Bugs, dass Leute an Wänden rumzuckeln, weil also irgendwelche NPCs, die da festhängen. Ich habe teilweise Bugs, dass zum Beispiel in einer Nebenmission, in einer Mission, da gab es das Nebenziel, dass ich nicht auf den Boden kommen darf. So, ja, musst du oben über die Äste klettern und musst einen Punkt erreichen, also musst du irgendwie von A nach B kommen, darfst aber den Boden nicht berühren. Und ich hatte es total oft, dass ich den Boden nicht berührt habe, aber irgendwie so auf dem Ast ganz kurz so, da hat er so rumgewackelt, so rumgezuckelt und es war klar, das Spiel hat jetzt nicht erkannt, dass ich irgendwie genau auf diesem Ast sitze und dann kam sofort, ja, Sekundärziel nicht erreicht.
So. Was ja nicht wirklich dramatisch ist, aber es nervt, ja.
Es nervt eben, weil es scheiß auf die Sekundärziele, aber es nervt mich eben, dass das Spiel mich für etwas bestraft, was ich nicht gemacht habe. Also das heißt, ich habe keinen Fehler gemacht, aber das Spiel geht davon aus, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Ja,
da muss man nur mal
extrem frustig.
Da muss man eigentlich nur das Patchlog anschauen vom ersten Patch, der rauskam. Ich habe es glücklicherweise davor noch nicht gespielt, weil ich noch keine Zeit hatte. Habe es nach dem ersten Update erst gespielt und das Patchlog ist der Wahnsinn. Das ist so dermaßen lang, also da müssen so wahnsinnig viele Bugs und Fehler noch drin gewesen sein. Da gab es auch so einen kleinen Aufschrei der Web-Community, die das dann natürlich gleich zum Release-Tag gespielt haben. Also es ist ein ziemlich verbuggtes Ding gewesen, leider. Was mich dann bei so einer langjährigen Serie dann fast schon wieder wundert. Aber ich glaube, das hängt eher damit zusammen, dass da ein paar hundert Leute gleichzeitig dran arbeiten.
Ja.
Ja. Aber darf eigentlich nicht sein bei dem Spiel von dieser Größenordnung. Ist natürlich immer schwierig zu sagen, aber
ja,
wundert mich schon, da irgendwie klar, nicht noch 2-3 Monate dran zu hängen. Dann, ja.
Das Problem ist halt, das geht halt leider in unseren Zeiten nicht mehr. Also früher hat man tatsächlich einfach gesagt, ja, dann hängen wir halt noch 2-3 Monate dran.
Dazu ist es ja eingetaktet bei der.
Ja, und es geht einfach nicht mehr, weil du hast Kapazitäten im Presswerk bestellt, du hast Verträge mit den Händlern, die ihre Vor-Pre-Order-Sachen rausgeben müssen. Da hängt heute so viel dran, dass du einfach sagen kannst, wenn du einmal so ein Release-Datum gesetzt hast, dann kannst du es eigentlich nicht mehr ohne deine Firma in den Ruin zu treiben. Also jetzt, okay, Ubisoft wird da wahrscheinlich jetzt nicht von den Ruin getrieben, aber das reißt schon ein enormes Loch einfach finanziell, weil da hängt so viel dran und wenn es nur Kapazitäten im Presswerk sind, die sowieso um die Weihnachtszeit oder so um die, ja nicht Weihnachtszeit, das ist ja dann so im Herbst, wenn das alles gepresst wird, sowieso recht knapp sind, weil da die meisten Spiele rauskommen und dann versucht natürlich jeder dann irgendwie das so zu legen, dass er das vor dem Release dann möglichst entspannt noch hinkriegt. Und wenn du da dann irgendwas rumschiebst, dann kriegst du wahrscheinlich riesige Konventionalstrafen und alles.
Oh ja. Und mir sind die Kämpfe immer noch ein Tick zu leicht irgendwie. Also man schwebt eigentlich nie wirklich in Gefahr bei den Kämpfen. Also man wird ja dann doch ständig in Schwertkämpfe verwickelt und die sehen nach wie vor immer noch fantastisch aus. Sind auch ein paar neue Moves dazugekommen. Also es gibt jetzt ja Leute wie heißen diese Macheten? Nicht Macheten, diese langen Gewehre mit der Spitze, mit dem
Musketen.
Musketen, danke. Ja. Also ganz viele diese Tories mit den Musketen. Und dann poppt immer sowas auf. Achtung, die schießen jetzt auf dich. Und dann kannst du dir halt einen anderen, mit dem du gerade verwickelt bist, schnappen und den quasi als Humanschild verwenden und dann auf die zustürmen. Du kannst zwei gleichzeitig jetzt irgendwie im Laufen ermorden. Das sind schon coole neue Sachen dazugekommen. Und es sieht nach wie vor fantastisch aus. Aber es ist so einfach, diese Kämpfe zu meistern. Ich meine, Batman Arkham City hat das gleiche Problem, die sind einfach zu einfach, die Kämpfe, aber da konnte man es irgendwie noch erschweren, ich weiß nicht, da konnte man es irgendwie einstellen, dass man zum Beispiel nicht sieht, wann die zuschlagen, aber ich finde es bei Assassin's Creed, du drückst halt den B-Knopf für blocken, dann kommt die Zeitlupe, dann führst du den Schlag aus und der Typ ist erledigt. Also so richtig herausfordernd ist es eigentlich überhaupt nicht.
Ja, das war schon immer ein Problem, ja, gesehen, dass das Kontern übermächtig war. Also du konntest im Prinzip
Du kannst alles kontern.
Du kannst jeden. Und der Konter, wenn du es ein bisschen gut machst, ist ja der Konter dann auch gleich der Tod, also von dem Gegner. Das heißt, du konterst und dann drückst du irgendwie X und dann macht er den fort, irgendwie tötet er ihn. Und wenn du dann noch so im richtigen Moment nochmal X drückst, dann springt er gleich zum nächsten weiter und tötet ihn auch noch. Und so kannst du dann schon. Das sieht natürlich immer cool aus. Das ist halt eher sowas für die Ästheten, so zum Anschauen. Und auch das mit den Musketen, dass du dann einen nimmst und dann schießen die erstmal auf den und dann wirfst du den weg und sprintest nach vorne. Das schaut alles sehr cool aus, aber man muss schon sagen, das ist eher jetzt was nicht für Leute, die jetzt großen Wert drauf legen, dass irgendwie Skills gefordert sind beim Kämpfen und die jetzt sagen, ich will dann wirkliche Herausforderung haben, wie bei so einem Beat'em'up, dass ich da irgendwie, wenn ich einen Schlag machen will, dann muss ich erst dreiviertel Drehung, zweimal X dann den Bumper halten hinten, damit er dann den Schlag ausführt. So ist es nicht, sondern es ist schon nochmal sehr, sehr einfach und im Prinzip kann man mit zwei Knöpfen jeden Kampf bestehen.
Ja. Wenigstens haben sie die Health-Dosen weggeschmissen. Also man muss keine Lebensenergie mehr kaufen und kann auch nicht im Kampf dann wieder auffrischen, sondern man halt auf die, nach dem Kampf halt man automatisch wieder.
Auf die moderne Art,
ja. Ja, ja. Aber das finde ich besser, weil es dadurch ein bisschen herausfordernder geworden ist, dass du wirklich mit einer Lebensenergieleiste den Kampf wenigstens bewältigen musst, was jetzt auch nicht schwer ist, aber.
Ja.
Gut, wir sind jetzt bei genau 50 Minuten, wenn ich es richtig sehe, oder haben wir vorher ein bisschen geplaudert? Das heißt, wir haben 20 Minuten Vorstellung, 20 Minuten Spiel. Wenn wir sonst nichts mehr haben zu Assassin's Creed, du wolltest die Verlosung noch ankündigen.
Genau, nein, du wolltest noch Danke für das Intro sagen.
Ja, das mache ich dann zum Schluss.
Ach so, okay, ja. Dann, ja, okay, dann bin ich jetzt hier von Protokoll abgewichen. Genau, wir wollen nämlich ein sehr schönes Ubisoft-Paket verlosen. Auch an dieser Stelle nochmal Danke an Ubisoft, dass sie uns das zur Verfügung gestellt haben. Weil wir sind ja der Meinung, Podcast hören muss sich wieder lohnen. Das heißt, unsere Hörer sollen ja auch mal was bekommen und es ist ja jetzt irgendwie Weihnachten steht vor der Tür, Adventszeit, das heißt, da sind wir in Schenk- und Geberlaune. Und da haben wir für die nächsten Wochen, also auch da immer mal ein bisschen die Augen aufhalten, wir werden da immer wieder mal ein bisschen was verlosen. Und da machen wir heute den Anfang. Ein richtig schönes Paket, wie ich finde. Also da sind Sachen dabei, wo ich sage, die würde ich vielleicht auch sogar selber gern behalten. Aber da ist mir natürlich, sind mir die Hörer wichtiger. Da ist nämlich ein cooler Rucksack mit dabei von Assassin's Creed. Dann sind T-Shirts mit dabei, irgendwie Kalender für 2013. Dann sind T-Shirts von Zombie U ist das, glaube ich. Dann Ghost Recon ist noch ein T-Shirt mit dabei. Dann so
im Blogpost gibt es ein Foto, oder? Von dem Zeug.
Genau, wir stellen einfach ein Foto dann dazu mit da rein. Und also wirklich ein richtig großes, schönes Paket. Und ja, was muss man dazu machen, um das zu gewinnen? Also erstmal natürlich den Podcast hören und uns Feedback geben. Und dann, ja, würde ich sagen, uns würde es sehr freuen, wenn ihr uns irgendwie den Podcast-Seite verlinkt, also einfach den Link von der Podcast-Seite oder jetzt den Link direkt von diesem Podcast selbst, irgendwo auf Twitter, Facebook einfach weiterempfehlt. Und sagt, das an eure Freunde empfiehlt. Und wenn ihr da irgendwie uns als Hashtag dann irgendwie InsertMoin verwendet, dann finden wir das auf Twitter.
Genau, wir gucken einfach nach allen Hashtags InsertMoin. Ihr müsst jetzt nichts über das Gewinnspiel schreiben, sondern sagt einfach Feedback zum Podcast. Wer nicht twittert, schreibt uns einfach eine Mail. Das nehmen wir natürlich auch mit in den Topf.
Genau, oder mit wenn Feedback. Ihr irgendwie auf Facebook was schreibt und da irgendwie aber das nur an euren Freundeskreis schickt, dann macht einfach einen Screenshot schnell von dem Post und schreibt das an, was ist die Adresse, Manu? Superlevel?
InsertMoin@superlevel.de.
Genau, InsertMoin zusammengeschrieben, @superlevel.de. Schreibt uns eine Mail, tut den Screenshot da rein, schreibt noch irgendwie dazu, Assassin's Creed Gewinnspiel als Betreff und dann verlosen wir das.
Genau, Einsendeschluss ist der Sonntag, würde ich sagen. Und am Montag gibt es dann die erste Verlosung und die nächste Kiste zu gewinnen, oder?
Genau, ja. Also immer eine Woche habt ihr Zeit und wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, Kommentare, Kritik, Wünsche, Anregungen, gerne auch Gästevorschläge, das ist auch sowas, wo wir sagen, nehmen wir gerne mit auf, wenn jemand sagt, hier Blogger, Podcaster, irgendjemand, der was Interessantes zum Spiel vielleicht sagen kann, immer her mit Vorschlägen.
Genau. 9. Dezember ist der Einsendeschluss und am 10. wird dann ausgelost.
Genau, ohne Gewehr, ohne Muskete.
Ohne Gewehr natürlich, wie immer.
Ja.
Gut, Daniel, dann danke ich dir und nochmal Gesundungswünsche an Micha.
Ah, da schließe ich mich an.
Und danke fürs Zuhören soweit. Wir freuen uns auf eure Kommentare Und hoffentlich haben wir ein paar neue Hörer jetzt heute entdeckt. Da freue ich mich besonders drauf. Und natürlich noch ein dickes, dickes Dankeschön. Das hat Fabu eingefädelt. Der hat nämlich die drei Typen beauftragt, uns einen legendären neuen Intro-Song zu machen, damit wir diesen ollen Frühstücks-Jazz endlich los sind. Das war ein großes Anliegen, nicht nur von Boris, der den nicht mehr hören konnte. Also von daher gibt es jetzt einen fetzigen Effekten-Soundtrack am Anfang. Danke dafür und wir hören uns morgen wieder.
Sehr gerne.
Bis morgen.
Bis dann. Ciao. Tschüss.